HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer. 6 Tage darfst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das steht schon im Alten Testament. Der freie Sonntag ist also quasi eine Anordnung von ganz oben. Und vor fast 60 Jahren haben die Gewerkschaften bei uns dann noch einen draufgesetzt. Samstags gehört Fatih mir, war ja auch wirklich ein ziemlich guter Slogan. Und seitdem haben wir die 5-Tage-Woche. Aber wer weiß, wie lange noch. Wenn es nach der IG Metall oder der Linkspartei geht, dann heißt es vielleicht bald, 4 Tage darfst du arbeiten und am 5., 6. und 7. Tag sollst du ruhen. Ob das mal gut geht? So ganz neu ist die Idee einer 4-Tage-Woche ja nicht. Aber IG Metall-Chef Jörg Hofmann hat sie im Interview mit der Süddeutschen gerade mal wieder gefordert. Und prompt reden alle darüber. Zugegebenermaßen ich auch in dieser Sendung gerade. Aber zum Beispiel auch SPD-Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
Auch Arbeitszeitverkürzung kann in bestimmten Branchen helfen, Beschäftigung zu sichern. Und ich setze darauf, dass das jetzt die Stunde der Sozialpartner ist.
Soll heißen, wenn sich Arbeitgeber und Gewerkschaften einigen, dann hat die SPD nichts dagegen. Was nicht wirklich verwunderlich ist. Fast zeitgleich mit der IG Metall und der SPD hat auch Linken-Chefin Katja Kipping nochmal betont, weniger arbeiten ist gut für die Menschen.
Wenn eher 30 Stunden die Woche der Standard ist, ist Erfolg im Beruf leichter zu vereinen mit Zeit für Familie, Freunde und andere schöne Dinge im Leben.
Wobei Kipping da noch viel weiter geht als der IG Metall-Chef. Für Hofmann wäre die 4-Tage-Woche ein Modell für manche Unternehmen, zum Beispiel in der Autobranche, wo durch die Umstellung zur Elektromobilität absehbar weniger Arbeit anfallen wird. Statt Angestellte zu entlassen, könnte man die mit der 4-Tage-Woche auf mehr Schultern verteilen. Die von Kipping geforderte 30-Stunden-Woche geht davon aus, dass wir alle durch die Digitalisierung bald weniger arbeiten müssen, also nicht nur in der Metallbranche. Die Schlussfolgerung ist dann aber ähnlich. Es wäre besser, die verbliebene Arbeit gleichmäßig auf alle zu verteilen, sonst drohe Massenarbeitslosigkeit. Bislang sind das alles aber nur Vermutungen und Vorschläge. Für die Sendung habe ich lange nach Unternehmen gesucht, die solche Modelle schon anbieten, einfach um mal zu fragen, welche Erfahrungen damit gemacht werden. Aber ich habe leider keine gefunden, weil solche Modelle tariflich noch nicht vorgesehen sind. Immerhin, so halbfündig geworden bin ich dann bei der Müllabfuhr. Die Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH FES hat hier tatsächlich schon lange die 4-Tage-Woche, allerdings etwas anders als von der IG Metall gefordert. Ich treffe mich mit dem Pressesprecher Stefan Röttele auf dem Wertstoffhof in Bornheim.
Bei uns existiert dieses Schlagwort seit 2003, also ziemlich genau vor 17 Jahren. Wir machen sehr gute Erfahrungen damit. Der Hintergrund damals bei uns war allerdings einerseits die Steigerung von Effizienz in unseren betrieblichen Abteilungen, in der Müllabfuhr vor allem, später dann auch in der Straßenreinigung. Und auch eine Entlastung bei der Straßenreinigung, vor allem eigentlich mit dem Hintergrund, dass die zugleich auch immer Winterdienst macht und dass wir sozusagen saisonale Spitzen damit ausgeglichen haben.
Also im Sommer weniger arbeiten und dafür im Winter dann mehr arbeiten, kann man es ganz grob sagen, bei der Straßenreinigung.
Genau, so kann man es sagen. Bei der Müllabfuhr haben wir das Effizienzthema gehabt tatsächlich, ja. Das hängt damit zusammen, dass der Müllwerker oder Müllarbeiter, Fahrerlader heißt es bei uns, dass der natürlich, wenn er zur Arbeit kommt, sich erstmal umkleidet. Und dass er, wenn er fertig ist, wenn er Feierabend hat, dass er dann erstmal duscht. Und das ist bei uns Arbeitszeit und Zeit, die letzten Endes von der produktiven Arbeit, also draußen auf Tour, sozusagen abgeht. Um auch eine bessere Tourenplanung zu ermöglichen, die haben wir in dem Fall die Tagesarbeitszeit erhöht in der Müllabfuhr auf 8,88 Stunden ganz genau. Und das hat dazu geführt, dass wir deutlich effektivere Tourenplanung machen konnten. Zum Beispiel auch ganz konkret, die Laufzeit der Maschinen ist dadurch erhöht worden. Plötzlich ist das Auto nicht nur 5 Stunden im Betrieb, die Mittagspause muss man ja auch noch mitbedenken, sondern länger.
Wie haben die Beschäftigten reagiert, dass es eben nicht die klassische 5 Tage 9-to-5 Arbeitszeit ist?
Da muss man sagen, also am Anfang sind wir auch auf Widerstände oder Bedenken gestoßen. Und man muss aber sagen, jetzt 17 Jahre später ist das ein breit, auch in der Belegschaft breit akzeptiertes Modell. Das kann man wirklich sagen. Und geschätzt wird daran vor allem tatsächlich diese Entlastungswirkung in der Stadtreinigung, aber natürlich auch die Tatsache, dass man öfters mal auch ein langes Wochenende hat oder mal eine längere Strecke von freien Tagen, die auch andere Freizeitplanung ermöglicht.
sagt Stefan Röttele. Aber die IG Metall und die Linken wollen ja tatsächlich noch etwas weitergehen. Es geht nicht wie bei der FES um Arbeitszeitumschichtung, sondern um Arbeitszeitverkürzung, wenn möglich auch noch mit Lohnausgleich. Ob sowas funktionieren kann, das will ich von Oliver Stettes wissen. Er beschäftigt sich beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln schon lange mit Arbeitsmarktpolitik. Also, 4-Tage-Woche, sinnvoll oder eher nicht?
Das kann auch ein Instrument sein. Jetzt muss man sich natürlich vergegenwärtigen, was heißt denn das für die betroffenen Beschäftigten, respektive für die Unternehmen, und wie ist das dann aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive zu betrachten? Wenn also dauerhaft Menschen nur noch 80% ihrer Arbeitszeit, ihrer normalen Arbeitszeit, die sie bisher gehabt haben, arbeiten, wird das mit entsprechenden Einkommenseinbußen einhergehen? Das ist der eine Punkt. Das zweite ist dann, wenn beispielsweise, und das hat Herr Hoffmann ja auch gesagt, es soll möglicherweise einen Lohnausgleich in welcher Form auch immer noch geben, wenn auch kleiner als vielleicht das zu anderen Zeiten gefordert worden ist, würde das ja bedeuten, dass sich die Arbeitskosten und die Arbeitskostenbelastung für die Unternehmen noch mal erhöhen würden. Und das ist zum einen kritisch zu sehen, und zum zweiten würde ein Lohnausgleich auch noch verhindern, dass sich Beschäftigte, die davon betroffen sind, die dann sagen, okay, auf Dauer wird offenkundig hier unterstellt, dass in der Branche die Beschäftigungsperspektiven nicht mehr so günstig sind, dann wird über den Lohnausgleich verhindert, dass sich diese Menschen für Beschäftigungsverhältnisse interessieren und sich danach umschauen, die in anderen Branchen oder bei anderen Unternehmen mit wirtschaftlich tragfähigeren Geschäftsmodellen umsehen. Und damit haben wir ein Mobilitätshindernis, was aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive dann negativ zu bewerten ist.
Ich glaube, da sind wir auch schon wirklich bei dem Knackpunkt der ganzen Geschichte. Wenn ich mir jetzt so die Reaktionen anschaue, die es aus der Wirtschaft gibt, aus diesem Vorstoß, dann sind die eigentlich mal knapp zusammengefasst. Ja, mit einer 4-Tage-Woche könnten wir schon leben, aber dann bitte auch mit 20% weniger Lohn, also kein Lohnausgleich, dann könnte man darüber schon reden. Da sagen dann natürlich die Gewerkschaften und auch viele Beschäftigte würden dann sagen, also 20% weniger Lohn, müsste ich mal mit meinem Vermieter sprechen. Das kann ich mir jetzt nicht so ohne weiteres leisten. Gibt es da nicht eine Möglichkeit für einen Kompromiss oder wie könnte der aussehen aus Ihrer Sicht?
Naja, zunächst einmal ist sozusagen die Branche, für die das jetzt gerade in die Diskussion geworfen wird, eine Hochlohnbranche. Das heißt, die Leute verdienen dort schon relativ viel. Wenn aber jetzt auch auf Dauer beispielsweise in einer Branche oder bei einem betroffenen Unternehmen die Einkommenserzielungsmöglichkeiten, also sozusagen die wirtschaftliche Perspektive, nicht mehr so ist, um diesen hohen Lohn bei 100% Arbeitszeit zu rechtfertigen, dann wird es eine Anpassung erfolgen und dann wird das Arbeitsvolumen gekürzt werden müssen, weil nicht mehr der Bedarf da ist. Und das kann über zwei Wege passieren. Entweder es werden Arbeitsplätze abgebaut und diejenigen, die sozusagen das Glück haben, in der Branche weiterhin tätig zu sein, die werden dann bei 100% ihre Entlohnung bekommen. Oder man kürzt für alle mit dem entsprechenden Lohnkürzung die Arbeitszeit. Das sind die beiden Möglichkeiten, die man da hat.
Ich kau trotzdem nochmal auf dem Lohnausgleich rum. Es gibt ja Studien, ganz interessant, die sagen, dass eine Verkürzung der Arbeitszeit durchaus auch einhergehen kann mit einer Erhöhung der Produktivität. Einige Firmen haben es auch ausprobiert und sind dann auch zu Ergebnissen gekommen. Ja, also wenn die Mitarbeiter vielleicht noch nicht mehr 8, sondern 7 Stunden arbeiten oder nicht mehr 5, sondern 4 Tage, steigt die Produktivität um 10, 20%, könnte man nicht da ansetzen und sagen, na gut, dann, wenn wir die 4-Tage-Woche einführen, könnte man sich einigen, die Firmen zahlen dann nicht 20% weniger, sondern 10% weniger und setzen darauf, dass gleichzeitig aber die Produktivität der Mitarbeiter steigt, wenn sie nur weniger arbeiten, dann würde man sich doch irgendwie in der Mitte treffen und es wäre eine Win-Win-Situation.
Das setzt voraus, dass in der Tat die Produktivität steigt. Und das ist etwas, was man sich nochmal vergegenwärtigen muss, was das bedeuten würde. Also wenn wir statt in 5 Tagen, in 4 Tagen das Gleiche schaffen sollten wie früher in 5 Tagen, ist der Produktivitätsanstieg, der dafür erforderlich ist, um zum Beispiel das gleiche Einkommen zu erzielen, immens groß. Und dann wird sich die Frage natürlich gestellt werden müssen, wie soll das überhaupt funktionieren? Wir reden ja sowieso schon heute und insbesondere von Gewerkschaftsseite, dass Arbeit verdichtet worden ist, dass das möglicherweise mit gesundheitlichen Belastungen verbunden sein könnte, die sich negativ auf lange Frist auswirken. Und damit würde man ja einen Anstoß erstmal hervorrufen, sozusagen eine Verdichtung noch weiter anzustreben, noch weiter voranzutreiben. Das kann ja selbst im Interesse der Beschäftigten, der betroffenen Beschäftigten am Ende nicht sein. Wenn man produktiver wird, weil man Verfahren verbessert, weil man effizienter die Arbeitsprozesse organisieren kann, weil man bessere Maschinen einsetzen kann, weil man mehr Know-how zur Verfügung hat und dadurch alles besser wird, dann erzeugt das einen Produktivitätsfortschritt. Und diesen Produktivitätsfortschritt, den kann ich dann entsprechend verteilen in mehr Geld, also mehr Lohn oder weniger Arbeitszeit, aber die Vorstellung, dass ich erst die Arbeitszeit kürze, um die Produktivität voranzutreiben, das ist eine, die in der Tat am Ende des Tages in eine höhere Belastung für die Unternehmen führt und damit eher Beschäftigungsverhältnisse gefährdet.
Es gab ja schon mal eine knapp 30-Stunden, knapp 29-Stunden-Woche bei VW in den 90ern, als die in der Krise waren. Ich glaube, es wird kaum einer bestreiten, dass die Autobranche gerade wieder vor großen Umwälzungen steht. Also mal gefragt nach Ihrer Einschätzung, was glauben Sie, hat der IG Metall-Vorstoß Chancen auf Erfolg bei der nächsten Tarifrunde oder glauben Sie, das wird nicht kommen?
Was ich mir gut vorstellen kann, ist, und das ist etwas, weshalb man sagen kann, im Einzelfall mag die Einführung einer Vier-Tage-Woche in der Tat ein Instrument sein, mit dem ein bestimmtes Unternehmen Auftragsvolumen an eine veränderte Auftragslage, auch möglicherweise eine dauerhaft veränderte Auftragslage anpassen kann, dass das eine sinnvolle Maßnahme ist. Und wenn hier die Tarifvertragsparteien eine Regelung finden, die es einem Unternehmen ermöglichen, auf ein solches Modell sozusagen umzuwechseln, wenn es davon überzeugt ist, dass es für den Erhalt der Arbeitsplätze die bestmögliche Maßnahme ist, dann ist es sicherlich eine überlegenswerte Gedanke, das in die Tarifverhandlungen einzubringen. Ich kann mir ehrlicherweise nicht vorstellen, dass am Ende des Tages eine Arbeitszeitverkürzung, insbesondere dann, wenn sie mit einem Lohnausgleich verbunden ist, sich in den Tarifverhandlungen realisieren lässt, weil die Unternehmen unter so großem Druck stehen, weil dass die Arbeitsnachfrage gesunken ist, sozusagen das geforderte Arbeitsvolumen gesunken ist und wir jetzt gerade in der Krise schon beobachten können, dass die Produktivität dadurch schon massiv sozusagen ins Rutschen geraten ist in den Unternehmen und da wäre eine zusätzliche Belastung eher kontraproduktiv.
HR Info Wirtschaft.
Oliver Stettes vom IW in Köln sieht das also ähnlich wie die meisten Arbeitgeber. Kürzere Arbeitszeiten sind demnach nur machbar, wenn auch die Löhne entsprechend sinken. Die nächsten Tarifrunden werden zeigen, ob sich die Gewerkschaften darauf einlassen. Vielleicht ja im Gegenzug für umfassende Jobgarantien. Wird jedenfalls spannend. Aber egal, wie das im Detail dann ausgeht, es spricht einiges dafür, dass hier und da in Zukunft weniger Stunden gearbeitet wird als noch heute. Und das bedeutet dann natürlich auch mehr Freizeit. Im Grunde sei das auch längst überfällig, sagt mir Ulrich Reinhardt. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei der Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg. Allerdings sei das mit der Freizeit gar nicht so unkompliziert, wie wir gerne meinen, erklärt er mir im Gespräch. Denn auch Freizeit will gelernt sein.
Ja gut, historisch gesehen ist ja Freizeit aus der Muße entstanden, also aus der Erholung, aus der Regeneration von und für die Arbeit. Heute versuchen wir natürlich auch die Freizeit zu optimieren in allen Bereichen, also dass wir uns vielleicht auch mehr vornehmen, als gut für uns ist. Es gibt ja diesen englischen Begriff FEMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Insofern springen wir auch in der Freizeit nur von Highlight zu Highlight. Und es wäre wahrscheinlich gut, wenn wir so ein bisschen wieder zurückgehen an meine eigene Kindheit. Erinnere mich, hat meine Mutter mal zu mir gesagt, eine Sache zu einer Zeit, also fast im JOMO, Joy of Missing Out, dass es vielleicht auch mal gut tut, in der Freizeit etwas zu verpassen und nicht überall dabei zu sein.
Macht es natürlich schwer, wenn man immer das Handy dabei hat und gerade auf Facebook oder sonst wo guckt, was die anderen alles Tolles machen, oder? Dann denkt man, oh Gott, ich vermisse das gerade, ich verpasse da irgendwas Tolles.
Da haben Sie völlig recht. Also die Digitalisierung hat natürlich dazu geführt, dass wir immer dabei bleiben, dass wir fast es als wichtiger ansehen, vom Konzert das beste Foto zu posten, als jetzt das Konzert wahrzunehmen. oder den besonders schönen Sonnenuntergang gar nicht mehr genießen, sondern Hauptsache, wir können bei Facebook schnell posten, dass wir jetzt einen besonders schönen Sonnenuntergang sehen.
Ja. Nehmen wir nochmal die Forderung der IG Metall jetzt nach der Vier-Tage-Woche. Nehmen wir mal an, das kommt tatsächlich. Ich arbeite in der Branche und ich könnte mir einen Tag in der Woche aussuchen, den ich dann nicht zur Arbeit gehe. Macht es da eigentlich einen Unterschied, welchen Tag ich mir aussuchen würde? Also was ich, den Montag oder den Mittwoch, oder ist das eigentlich egal?
Hängt natürlich von den individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Es hat beides Vorteile. Also einerseits Montag, Freitag, sagt man ja immer, würde so das Wochenende verlängern, gefühlter Kurzurlaub, aber sicherlich dann auch wieder schwerer einzusteigen. Der Arbeit sozusagen als klaren Gegenpol dann zu diesen drei Tagen, die ich am Wochenende habe. Mitte der Woche wäre der Vorteil sicherlich so ein bisschen die Trennung oder die Zerrüttelung des Arbeitsalltags, also Erholung zwischendurch. Auch das mag sicherlich viele Vorteile bringen. Sinnvoll wäre es wahrscheinlich, wenn es eine Art freie Zeiteinteilung gäbe, also eine Art Jahresarbeitskonto, dass ich sagen kann, mal mache ich den Mittwoch frei, mal den Freitag, mal arbeite ich 6 Stunden, mal arbeite ich 8 Stunden, mal mache ich 4 Wochen Urlaub am Stück, dann mache ich mal einen längeren Zeitraum keinen Urlaub. Also das wäre ideal. Das wünschen sich übrigens auch laut Befragung mehr als 2/3 der Bundesbürger, also so eine Art Jahresarbeitszeitkonto.
Aus Ihrer Sicht, um sich wirklich zu erholen, wie verbringe ich dann meinen freien Tag in der Woche? Was sollte ich da tun? Also wahrscheinlich jetzt nicht, wenn ich Sie recht verstanden habe, von vorne bis hinten durchplanen wie einen Arbeitstag.
Grundsätzlich sollte man das tun, was einen glücklich macht. Das ist natürlich von Person zu Person sehr unterschiedlich. Ja, ich bin der Meinung, weniger Kern in der Tat mehr sein. Also so ein bisschen, was ich angedeutet habe, die Hängematte wiederentdecken, auch mal 5 gerade sein lassen. Erholung ist natürlich etwas Wesentliches für diesen freien Tag oder für die Freizeit insgesamt, dass man einfach die Batterien auch ein Stück weit wieder aufladen kann. Und weniger Planung und mehr frei sein, also für das, was ich wirklich möchte. Denn Spontanität ist mit der größte Freizeitwunsch der Bürger, kommt aber leider oftmals zu kurz.
Es gibt von der IG Metall jetzt eben diese Forderung nach der Vier-Tage-Woche. Aus der Politik, zum Beispiel von der Linkspartei, kommt eine ähnliche Forderung, aber doch eben ein bisschen anders. Da geht es dann um die 30-Stunden Arbeitswoche, also nicht den einen freien Tag, sondern tatsächlich 5 Tage arbeiten, aber dann eben nur 6 Stunden am Tag. Ist das aus Ihrer Sicht, wenn man es so grob überhaupt sagen kann, sinnvoller oder weniger sinnvoll, als einen freien Tag komplett zu haben?
Nun gut, wenn ich das medizinisch mir anschaue, dann sagt man ja immer so, die kognitiven Fähigkeiten lassen etwa dann eben nach 6 Stunden nach. Also das ist dann, bin ich nicht mehr wirklich leistungsfähig, dann bräuchte ich an sich wieder eine längere Pause, um dann auch wirklich wieder produktiv zu sein. Also insofern ist das sicherlich aus der Sicht gesehen sehr interessant, wenn es jetzt natürlich darum geht, dass man eher in diesen Urlaubs-Wohlfühlmodus reinkommen möchte, dann ist es sicherlich einfacher, einen freien Tag zu haben. Also da sollte man so ein bisschen wahrscheinlich dann auch wählen können, was gerade zu welchem Berufszweig besser passt.
Ja, aber wenn ich es richtig verstehe, mit 6 Stunden am Tag ist man theoretisch genauso produktiv wie mit 7 oder 8 Stunden am Tag.
Das ist in der Tat, lässt sich auch wissenschaftlich nachweisen. Also gibt es ja verschiedene Versuche weltweit, die auch durchgeführt wurden. Microsoft hat es mal sehr intensiv betrieben, hat festgestellt, 4 Tage statt 5 Tage arbeiten lassen. Produktivität hat sich um 40% gesteigert. Also man sieht natürlich, dass dann die Arbeitnehmer bei vollem Lohnausgleich übrigens durchaus bereit waren, eben dann in dieser verkürzten Zeit mehr Leistung zu erbringen, um eben sogar noch produktiver zu sein. Also war für beide Seiten ein großer Gewinn.
Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die die Arbeitszeitverkürzung kritisch sehen. Gab es schon immer, auch in den 60er schon, als es damals ja um die Einführung der 5-Tage-Woche ging. Ich habe mal im Archiv gekramt, da gibt es ein schönes Zitat vom damaligen Generaldirektor der VW-Werke, das war Heinrich Nordhoff. Der hat gesagt, ich zitiere jetzt mal 2 Sätze, sicher wäre ein freier Samstag für viele ein schönes Geschenk, aber für viele auch ein Fluch. Die meisten Menschen leben ohnehin auf der Flucht vor sich selbst. Ihnen wäre ein fehlender Arbeitstag kein Segen, sondern die Leere würde noch vergrößert. Und die trostlose Flachheit, mit der die meisten ihre freie Zeit verbringen, die würde noch stärker zutage treten. So waren jetzt 4 Sätze, wenn ich richtig gezählt habe. Aber das klingt erstmal pessimistisch, aber so ein bisschen hat er vielleicht ja auch einen Punkt. Es gibt Leute, die fallen irgendwie in ein Loch, wenn sie gerade mal nicht arbeiten.
Das ist richtig. Also Freizeit muss man lernen und das ist nicht einfach. Also der Freizeitalltag der meisten Bundesbürger sieht ja so aus, ich komme nach der Arbeit nach Hause, muddel ein bisschen im Haushalt rum, beschäftige mich mit der Familie und finde mich dann auf dem Sofa ein und lasse mich passiv berieseln. Und am Wochenende muss dann aber das Leben abgehen und ich nehme mir mehr vor, als ich eigentlich gut für mich wäre. Also Freizeit muss man lernen. Das ist auch nicht einfach. Also es ist ja auch schnell dann Langeweile da. Man hat das Gefühl, man vertrödelt seine Zeit. Also das ist nicht einfach, aber die Mühe lohnt sich, darüber nachzudenken, was will ich eigentlich wirklich mit meiner freien Zeit anfangen? Möchte ich sie passiv nutzen zur Erholung? Will ich sie aktiv gestalten? Will ich Leute treffen? Also das ist sicherlich lohnenswert, darüber nachzudenken, was möchte ich eigentlich mit meiner freien Zeit anfangen?
Ja, und das könnte zum Beispiel ja auch dann der Wunsch sein, sich anderweitig produktiv auch für die Gesellschaft zu betätigen, also Ehrenamt oder Sonstiges.
Ganz genau. Also das wäre sicherlich auch sinnvoll. Also denken wir jetzt nur gesellschaftlich an Pflegenotstand und Ähnliches, dass da auch eine Generation unserer Eltern auf uns zukommt, die dann versorgt werden will und muss. Das ist sicherlich sehr positiv und Ehrenamt, ja, macht Spaß, Sinnhaftigkeit dabei, es tut gut, gebraucht zu werden, Anerkennung, Freunde, also hat ja ganz viele positive Assoziation. Hauptargument dagegen beim Ehrenamt, das darf man nie vergessen, ist immer, kostet zu viel Zeit. Also dafür nehmen wir uns dann scheinbar nicht genügend Zeit.
Sagt Ulrich Reinhardt von der Stiftung für Zukunftsfragen. Aber die Zeit hätten wir dann ja bei einer 30-Stunden- oder 4-Tage-Woche. Allerdings muss man auch sagen, dass die generelle 30-Stunden-Woche momentan nicht viel mehr als eine gut gemeinte Forderung der Linken ist. Ob uns die Arbeit durch die Digitalisierung wirklich ausgeht, da streiten die Experten noch. Bislang hat sich Arbeit durch Industrierevolution immer verlagert und nicht aufgelöst. Und selbst wenn wir irgendwann nicht mehr genug zu tun haben, gibt es ja vielleicht auch noch bessere Arbeitsmodelle als 4-Tage- oder 30-Stunden-Wochen. Darüber habe ich mich mit Martin Allesbach unterhalten. Er ist langjähriger Gewerkschafter und leitet die Europäische Akademie der Arbeit an der Frankfurter Goethe-Uni. Nur auf die Arbeitswoche oder den Arbeitsmonat zu schauen, ist vielleicht zu kurz gedacht, sagt er. Warum nicht gleich auf das ganze Arbeitsleben?
Ich bin sehr dafür, über berufsbiografische Arbeitszeiten zu diskutieren. Ein junger Ingenieur, der mit seiner Arbeit beginnt, für den spielen Arbeitszeiten eine andere Rolle, wie für jemanden, der eine Familie gründet oder jemand, der kurz vor dem Übergang in das Rentenalter steht. Insofern sind lebensbegleitende Arbeitszeiten, die sich sozusagen auch den spezifischen Lebensentwürfen anpassen, die natürlich sehr ausdifferenziert sind. Das ist bei einem Arbeiter am Band was anderes wie bei einem Mensch, der in der Entwicklungsabteilung eines Unternehmens arbeitet. Aber prinzipiell finde ich, sollte darüber viel, viel stärker auch nachgedacht werden.
Das heißt, wenn man es konkret macht, der, wie Sie sagen, begeisterte junge Arbeitnehmer, der von, sagen wir, Alter 25 bis 35 im Labor auch mal gerne abends länger bleibt, der kriegt die Stunden dann gut geschrieben und wenn er dann mit 40 eine Familie gründet, dann könnte er die wieder abbauen. Ist das überhaupt umsetzbar? Wo sind da die Probleme?
Ja, es gibt Diskussionen darüber. Es gibt ja heute schon Arbeitszeitkonten, die unterschiedlich ausgestattet sind. Manche sind etwas breiter, manche sind etwas flacher, manche gehen 150 Stunden rauf, 150 Stunden runter, die andere 500 Stunden. Bei lebensbegleitenden Arbeitszeiten wäre das schon nochmal quantitativ eine andere Nummer. Wenn man sozusagen sagen will, man will mit 40 statt 4 Wochen 3 Wochen arbeiten, dann reicht so ein Arbeitszeitkonto dann nicht aus. Da müssen wir andere Formen finden, um angesparte Arbeitszeit sozusagen insolvenzsicher zu machen, um die Ansprüche sozusagen nicht verfallen zu lassen. Aber es gibt solche Arbeitszeitmodelle, die eher auf Langzeit orientiert sind, die aber noch nicht sozusagen über die Lebensphase hinweg sich erstrecken.
Wäre aber, je länger ich darüber nachdenke, eigentlich wirklich ein sinnvolles Modell.
Ja, ich finde es sinnvoll und ich kann es aus eigenem Erleben nachvollziehen und ich kann es aus Erleben sozusagen der Beschäftigten auch nachvollziehen. Das Berufsleben gestaltet sich eben anders, wenn ich 20, 24 bin, wie wenn ich 40 bin und wie wenn ich dann 50 oder 55 bin. Und da gibt es andere Bedürfnisse, andere Anforderungen. Die 4-Tage-Woche hat im Moment eher so den Aspekt der Beschäftigungssicherung, da geht es eher darum. Deshalb spielen diese Dinge nicht sozusagen eine prioritäre Rolle. Aber dass man darüber nachdenkt, dass man die Menschen in ihren vielfältigen Veränderungen, die das Leben da für die Einzelnen immer mit sich bringt, dass man darauf auch in der Arbeitszeit Rücksicht nimmt. Das ist für mich einsichtig und ist ein Modell, das flexibel darauf Rücksicht nehmen könnte.
Warum sind die Gewerkschaften noch nicht da mehr drauf gekommen, dass das ja was wäre, was bestimmt auch die Beschäftigten gut fänden würden?
Ach, ich glaube, man versucht in den Betrieben, versucht man schon mit verschiedenen Arbeitszeitmodellen, da gibt es schon einiges, Kurzzeitmodelle, Gleitzeitmodelle, Langzeitkonten, die eine Rolle spielen. Aber Sie haben recht, ich glaube, da könnte man noch mal intensiver drüber nachdenken. Die Priorität ist im Moment eine andere. Die Priorität ist im Moment eher, wie kommen wir ohne große Beschäftigungsverluste durch die Krise.
Also jetzt geht es erstmal um Beschäftigungssicherung, die 4-Tage-Woche und sowas wie Lebensarbeitszeitkonten ist dann vielleicht ein Thema für nach der Krise.
Das ist auf jeden Fall immer ein Thema im Interesse der Beschäftigten, über sowas nachzudenken.
Lebensarbeitszeitkonten, eigentlich ein schönes Thema auch für eine hr-Info-Wirtschaftssendung. Aber dann eben ein anderes Mal. Für heute war's das und die Sendung gibt's wie immer natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Channels.